Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Vorlesung von Computing und Commoning für den 23. April 2021. In dieser Vorlesung wird der in der Einführungsvorlesung kurz angedeutete Ansatz, Commoning als medienwissenschaftliches Untersuchungsfeld zu betrachten, vertieft, um daran anschließend die jüngste Geschichte von Commoning als gesellschaftliche, politische, kulturelle und akademische Bewegung auszuloten. Aspekte zum Computing werden dabei vorerst herausgefiltert. Wenn Medienwissenschaftlerinnen sich an ungewöhnliche Untersuchungsfelder oder Gärten, könnte man sagen, heranwagen, um dabei konstruktive Beiträge liefern zu können, dann wird oft das Argument der Medienvergessenheit mitgebracht. Medienvergessenheit im Bereich des Commonings von gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Aktivitäten und Kommunikation wäre das Außenvorlassen der nicht instrumentalen Aspekte bei Prozessen der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung bzw. Prozessierung von Nachrichten, Anliegen, Meinungen, Beschwerden, Anweisungen, Lagerberichten und anderen Inhalten, die von A nach B verschickt werden. Während die Inhalte der Mitteilung selbstverständlich Vorrang haben, könnte es nützlich und produktiv sein, die Arten und Weisen, wie diese Mitteilungen jeweils durch ihre Formatierung, Strukturierung und Zeitigung ihre Umwelten und Kontexte prägen und vorstrukturieren, beim Commoning mitzudenken. Medienvergessenheit ist darüber hinaus auch ein Symptom des Glaubens an die Unmittelbarkeit gemeinschaftlicher Prozesse. Solidarität etwa wird oft vermittelt, das heißt, sie ist unter anderem medial bestimmt und muss erst durch Medientechnologien hergestellt werden. Dabei wäre es nicht nur kritisch, Medien als Werkzeuge von Commoning sozusagen zu sehen, zu fühlen und bewusst zu reflektieren, sondern ihre Instrumentalität aus darüber und darunter liegenden Perspektiven zu begreifen. Was sind etwa die Machtverhältnisse, in denen soziale Medien, Messenger-Dienste, Foren oder auch Büroanwendungen wie Office eingebettet sind? Auf welchen Regeln, Strukturen, Architekturen und Rhythmen beruhen sie? Und wie haben die sich im Lauf ihrer Geschichte und Entwicklung verändert? Statt Medienvergessenheit müsste also im Zuge medienwissenschaftlicher Beiträge, die in den zahlreichen Gärten des Commonings mitgebracht werden könnten, Medienkundigkeit, so nenne ich das vorerst, gepflegt werden. Solche Wissensformen der Medienkundigkeit würden auch Kenntnisse über die Kontingenz vorgefundener, verfügbarer Mittel, Medien und Werkzeuge beinhalten und wäre darüber hinaus vielleicht imstande, die Abwesenheit gewisser Ansätze und Werkzeuge zu begründen. Der Entstehungszeitraum mittelgroßer Diskursnetze, die Commoning als Schlüsselbegriff entwickelten, lässt sich auf etwa 7 Jahre nach 2009 bis ca. 2016 eingrenzen. Mitten in der Endphase der sogenannten großen Rezession 2007 bis 2009, die mit dem Platzen der US-amerikanischen Immobilienpreisblase begann, im September 2008 mit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers einen ersten Höhepunkt erreichte und danach in die Euro-Krise mündete, erhielt im Oktober 2009 die Politik- und Umweltökonomin Elinor Ostrom den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Analyse des ökonomischen Regierens von Commons. Wie so oft erschien die gepriesene Forschung bereits Jahrzehnte zuvor. Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action, erschienen 1990, wurde durch die Bekanntmachung des Wirtschaftsnobelpreises zur weltweit bekannten Hauptreferenz der Commons-Bewegung. Ab Ende 2009 erschienen zahlreiche Arbeiten zur Idee der Commons und zu Commoning. Governing the Commons wurde in den 1990er Jahren vor allem in Fachkreisen der Wirtschafts- und Politikwissenschaften und der Governance aufgenommen. Vor allem Ostroms Konzept der Common Pool Ressourcen fand weite Verbreitung. Mit Common Pool Ressourcen waren Güter und Ressourcen gemeint, die in einem gemeinsam bewirtschafteten Reservoir, Vorrat oder System lokalisierbar und weder öffentlich verwaltet noch privater Eigentum sind, sondern wie erwähnt gemeinsam genutzt werden. Dabei sind vor allem Güter gemeint, die offen und grundsätzlich für alle zugänglich, aber trotzdem durch ökologische Grenzen definiert sind, wie etwa Weideland, Holz, Fische oder Kohle. Durch Einhegung werden solche öffentlich zugängliche Güter dann zum privaten Eigentum. Was Commons sind und was nicht, ist damit vor allem eine politische Frage und eine Frage der Definition heterogener Interessensgruppen. Während das Konzept der Common-Pool-Güter in den Common-In-Bewegungen weniger rezipiert wurde, wurden vor allem die 8 Design-Prinzipien, die Ostrom im Buch formulierte, bekannt. Darunter waren Regeln wie die klare Grenzziehung, was zu den Commons gehört und was nicht, der Vorrang gemeinschaftlicher Entscheidungen, Regeln bei Verstößen, einfache Konfliktlösungsmechanismen, die Wichtigkeit der gegenseitigen Anerkennung und die Einbettung in größere gemeinschaftliche Netzwerke. Ostroms Fokus hier auf organisatorische Prinzipien förderte sicherlich auch die Verschiebung von den Commons zum Begriff Commoning. Nach 2009 wurden Ostroms Ansätze im deutschsprachigen Raum vor allem durch die Aktivistin und Autorin Silke Helfrich, durch Stefan Meretz oder durch den Schweizer Schriftsteller Hans Wiedmer, der 2010 die Neustadt-Schweiz-Bewegung gründete, verbreitet. Ein weiterer Strang, der vor allem für das Thema der Vorlesung hier von Bedeutung ist, ist jener der sogenannten Commons-Based Peer Production, die aus der Internetkultur und Free and Libre Open Source Bewegung der 1990er Jahre entstand und beispielsweise vom Rechtswissenschaftler Yochai Benkler etwa ab 2002, vermutlich bereits vorher, verfolgt und entwickelt wurde. Auch in Deutschland wurde der Gedanke der Peer Production vor allem im Netzwerk der Ökonux-Konferenzen zwischen 2001 und 2009 aufgenommen. Ökonux, die Kombination von Ökonomie und Linux, war der Versuch, Prinzipien der freien Softwarekultur auch offline zu etablieren. 2006 publizierte die Verlegerin und Autorin Sabine Nuss das Buch Copyright und Copy Riot – Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum im informationellen Kapitalismus, deren Inhalt sie 2005 für ihre Promotion als Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin verteidigte. 2007 veröffentlichte der Informatiker Christian Siefkes From Exchange to Contribution als PDF im Netz. Beide waren neben Stefan Meretz und Stefan Mertens wichtige Knoten im Ökonux-Netzwerk. Lose verknüpft mit Ökonux ist hier auch der Belgier Michael Bouwens zu nennen, der ab 2005 unter dem Stichwort Peer-to-Peer-Theory Beiträge zum Commoning-Diskurs lieferte. Rückblickend zeigte die große Rezession und die globale Finanzkrise, dass der Kapitalismus bzw. der Neoliberalismus in Kombination mit der globalen Vernetzung zu gesellschaftlich kaum ertragbaren Auswüchsen und Krisen führt, bei denen selbstverständlich nicht die Reichsten und Privilegierten Verluste erleiden, sondern stets die schwächsten Mitglieder, Gruppen und Gemeinschaften unseres Planeten. Fast ein Jahrzehnt später stellt sich heraus, dass die Gewinner der großen Rezession vor allem digitale Großunternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Apple sind. Ihre Macht und ihre Erfolge bildet den Hintergrund der Commoning-Bewegungen, die insgesamt als Gegenbewegung und Versuch der Selbstermächtigung nicht nur gegen die neuen Mächtigen der digitalen Welt, sondern auch als Befreiungsversuch aus den Zwängen der alten Mächte des Finanzsektors, der Immobilienkonzerne und der Lebensmittel- oder Automobilindustrie zu betrachten ist. Während die zeitgeschichtliche Abfolge und die medien- und wissenskulturellen Kontexte der jüngeren Geschichte der Commoning-Bewegungen hinreichend beschrieben wurden, sind ihre Argumente und Gründe und Prinzipien noch nicht genügend dargelegt. Doch dafür muss ich nun weiter in die Vergangenheit der europäischen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte bis ins Mittelalter horchen. Elinor Ostroms 1990 erschienene Arbeit Governing the Commons bildet nämlich eine Antwort auf die 1968 vom Sozialbiologen Garnet Hardin formulierte Tragik der Allmende, die wiederum an Arbeiten zu gemeinsam bewirtschafteten Almenten und Gemeingütern aus dem 19. Jahrhundert anknüpften, die alle die Unmöglichkeit der selbstorganisierten Pflege von gemeinsam genutzten Wald, Grasflächen oder Gewässern durch die generell problematische menschliche Natur, der auf Vernunft beruhende Drang zum Gewinn, zu einer Tragödie ihrer Übernutzung führen würde. Ich zitiere Hardin: Freedom in a commons brings ruin to all. Ende Zitat. Laut dem marxistischen Kulturhistoriker Peter Linebaugh basierte Hardins Theorie auf ein zu hinterfragendes, absolut egoistisches, modernes Menschenbild und würde mehrere tausend Jahre Erfahrung gegenseitigen Hilfe und Verhandlung der Almende verneinen. Hardins Theorie baut jedoch zuallererst auf Argumenten auf, die im Kontext des globalen Bevölkerungswachstums und den Umweltschäden formuliert wurde und für eine Einschränkung der Freiheit, eigene Nachkommen zu zeugen, plädierte und für, ich zitiere, abandoning the commons in breeding, Ende Zitat, einstand. Das Beispiel der Almende war für ihn, so vermute ich, nur ein rhetorisches Denkbild. So verstanden wäre es sicherlich produktiv, die weitere Verbreitung und den Kontext dieses Diskurses genauer zu betrachten. Dies muss jedoch in eine spätere Vorlesung vertagt werden. Sicherlich wäre es fruchtbar zu untersuchen, inwiefern sich das Konzept der Tragik der Almende mit dem Konzept des freien Markts, vor allem die Variante, die Friedrich von Hayek angesichts seiner Bekämpfung der Planwirtschaft in den 30er Jahren und 40er Jahren entwickelte, verschränkt wurde oder nicht. Wichtig hier scheint mir jedoch vor allem herauszuarbeiten, dass die Commons- und Commoning-Bewegungen genau nicht von der Tragödie der Commons ausgeht, sondern genau das Gegenteil, nämlich den Gedanken der Commons, wieder stark machen möchte. Während Ostroms Arbeiten in den Wirtschafts- und Politikwissenschaften bereits in den 1990er Jahren Eingang fanden, kam es dazu, auf der Seite der Internet- und freie Softwarebewegung eher spät, erst etwa 10 Jahre später. Denn die Commons sind auch ohne Ostrom aus der Perspektive marxistischer Theorie herkommend entwickelbar. In einem Artikel mit dem Titel »The Enclosure of Cyberspace« konstatierte der marxistische Kommunikationswissenschaftler Ronald Bettig bereits 1997 die mit der Kommerzialisierung des Internets einhergehende Einhegungsprozesse der, ich zitiere, »elektronischen Commons«, Ende Zitat, wobei er das Aufkommen der Werbeindustrie kritisch betrachtete. 2002 publizierte der Rechtswissenschaftler Benkler den viel zitierten Artikel Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm, in dem er sich auf Ostrom bezieht und die Prinzipien der Commons-Based Peer Production einschlägig beschrieb. Benkler versuchte dabei zwei Gemeinschaften, einmal jene, die den Penguin kennt, also die Linux-Gemeinschaft, mit jene, die das Coase-Theorem kennt, zu verbinden. Dabei stellt Benkler fest, dass Programmiererinnen, die an freie Softwareprojekten teilnehmen, weder durch Signale des Markts noch einer Firma getrieben werden und geht dabei diesem wirtschaftswissenschaftlichen Rätsel nach. Die detaillierte Analyse dieses sehr umfangreichen Artikels werde ich in einer der kommenden Vorlesungen vornehmen. Ich fasse nochmals zusammen. Die zweite Vorlesung versuchte, nach einer kurzen Darlegung eines genuin medienwissenschaftlichen Zugangs zum Untersuchungsfeld Commoning, die jüngere Geschichte der Commoning-Bewegungen vor allem zwischen 1990 und 2010 zu skizzieren. Dabei wurden jeweils 3 ungefähr 10 Jahre auseinanderliegende Ereignisse, erstens die Veröffentlichung von Ostroms Governing the Commons 1990, die Arbeiten des Rechtswissenschaftlers Benkler zur Peer Production um 2000 und schließlich die große Rezession und gleichzeitige Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an Ostrom Ende 2009 herausgearbeitet, die als Navigationspunkte für weitere Vertiefungen und Auslotungen der Mediengeschichte, Archäologie und Genealogie von Commoning dienen wird. Vielen Dank fürs Zuhören.